Herzlich willkommen zu Episode 166. Soweit sind wir schon vom German Gunners Podcast. An diesem Mittwochabend in der ersten EM-Woche wollen wir sprechen über die Veröffentlichung des neuen Premier League Spielplans und ja, alles das, was rund um Arsenal so passiert oder eben auch nicht passiert. An den Mikrofonen, as always, Christian in Münster und hier in Berlin bin ich, Felix. Hi.
Ja, hi. Schönen guten Abend aus der, ja, aus dem warmen Dachstubenzimmer. Ja? Aber ich habe das Fenster gerade mal aufgemacht, ein bisschen Pelmer aus der Hütte
geblasen. Das sind die ganz harten Schicksale Läuft. In diesen Zeiten. Gut, du kennst ja meine alte Münsteraner Wohnung noch, Thema Dachgeschoss, von daher.
Ja, ich habe ja die Alternative, ich kann das Dachgeschoss ja verlassen, aber hier oben habe ich es für die Aufnahme ganz, ganz schön und der Ausblick ist so toll.
Also von gut, ich habe alle Fenster noch zu und mache sie dann nach der Aufnahme gleich mal auf. Also hier war es auch noch nicht so warm heute, von daher, aber es wird. Ich fange gleich an mit den ganz wichtigen Dingen, aber es ist doch erschütternd, dass niemand von uns beiden und eigentlich auch niemand aus unserer Arsenal-Hangouts-Gruppe im Gespräch bei Arsenal ist. Andrew Allen hat das sehr schön von Asbjørn News heute irgendwie so sprichwörtlich irgendwie auf den Mund gemacht. Da meinte er so, du bist kein richtiger Fußballer, wenn du diesen Transfersommer nicht bei Arsenal im Gespräch bist.
Ja, es ist ja so wie oftmals immer in so EM-Jahren, es passiert nicht so viel, aber irgendwie gefühlt wird jeder Name rotiert. Ne? Also so eine ja, wie so zwei Magneten, die sich so anziehen als von Thematiken. Immer erst ist der erste Spieler die Top-Priorität, dann kommt der nächste Top-Priorität, aber wenn der es nicht ist, dann auf jeden Fall der andere Top. Also ich weiß gar nicht, wie viele Namen auf so einer Liste stehen können, aber irgendwann ist tatsächlich auch mal gut. Aber gut, es ist auch, glaube ich, man muss sich auch mal in diese Situation dann in die schreibende Journalie reinversetzen. Ich meine, irgendwas müssen sie ja zu Papier bringen, ist ja schließlich deren Job und verdienen sie ja ihr Geld mit. Also Ist amüsant, aber ich glaube, nicht wirklich gewinnbringend.
Ja, wir können ja gleich mal über Namen sprechen. Vorweg vielleicht, wie erlebst du bisher die Europameisterschaft? Was hast du geguckt? Tangiert es dich? Passt es in dein Leben? zwischen den Namen?
Geguckt, also aktiv geguckt, dass ich sagen könnte, ich habe das Spiel wirklich verfolgt, war das Eröffnungsspiel. Gestern die Partie der deutschen Mannschaft und das Spiel der Spanier gegen die Schweden.
Das ist ein Spiel mehr, als ich geguckt habe.
Kannst du mal sehen. Tangieren tut es mich tatsächlich überhaupt nicht. Also das Eröffnungsspiel habe ich jetzt nicht. Also ich war nicht gallig auf das Eröffnungsspiel. Ich hatte halt zufällig mit einem guten Bekannten, den ich halt aufgrund Corona-Zeit lange nicht gesehen hatte, einen Termin ausgemacht und habe gesagt, komm, naja, packen wir alles unter einen Hut, bestellen uns eine nette Pizza und setzen uns dabei auf den Balkon, trinken ein Bier und gucken das parallel. Genauso ist es gewesen. Also mehr gequatscht als geguckt. Und so könnte man es im Endeffekt auch zusammenfassen. Es ist halt so ein bisschen so eine Art, sanftes Nebenrauschen abends im Wohnzimmer. Also so möchte ich es mal beschreiben. Also man hat es halt irgendwie an, weil, ist ja irgendwie Fußball, man macht es ja parallel an, aber das ist halt so, ich sag mal, die Championship mache ich montags auch an und lasse sie vielleicht parallel laufen, gucke aber auch nicht hin. Ne? Also weißt, was ich meine, ne? Und wenn man dann während des Spiels von Deutschland wie gestern einfach nochmal in Ruhe die Spülmaschine einräumt, dann weißt du ganz genau, wo der Punkt angekommen ist, das Interesse halber. Also unterm Strich interessiert mich null. Es ist halt nicht, ich meine, gut, man muss dazu sagen, ich bin jetzt sowieso nicht der große Nationalmannschaftsfan und also so.
Ja, aber hin und man her, hat doch die letzten aber wenn man Turniere halt mal dann die trotzdem letzten, irgendwie hingefiebert, also genau, irgendwas ist anders.
Genau, wenn man mal so sieht, zum Beispiel, weiß nicht, wie oft sind wir irgendwo hingegangen, haben mal ein Spiel geguckt oder was, ne? Man ist ja schon mitgegangen und alles. Aber was die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft betrifft, haben sie meiner Meinung nach durch dieses ganze Hickhack, dann läuft doch noch und Geklammer an den Job irgendwie, so viel Kredit verspielt. Ich glaube aber auch in der Allgemeinheit, also ich habe noch nie ein Turnier gesehen, was so unfassbar wenig präsent ist, auch also jetzt insbesondere in Deutschland, wo man nicht sagt, boah, da sind alle richtig gallig drauf oder so. Ich meine, natürlich kann man sagen, hat aber irgendwie Corona noch zu tun, das ist natürlich auch richtig, kaum Leute im Stadion, Public Viewing ist nicht, alles völlig klar, aber ich habe jetzt auch, ich kenne jetzt auch keine Sache, boah, gestern, also ich muss jetzt richtig hier, möchte ich Gas geben, ich mache jetzt hier zu Hause eine kleine Grillparty oder was auch immer, ist mir nicht bekannt, ich würde es natürlich geben, aber ist natürlich super gering geworden. Und dazu noch dieses elendige, wir spielen in allen Ländern, boah, nee, also gefällt mir gar nicht, kommt für mich auch keine Stimmung auf, aber war mir auch vorher schon klar irgendwie und es hat mich auch bisher
nicht gepackt. Ja, ich wollte ja eigentlich komplett verzichten, aber ich werde mir die Perlen raussuchen. England, Kroatien hatte ich am Sonntag, das war, war nicht so gut. Was aber primär an den Kroaten lag als an den Engländern. Gut, das Deutschlandspiel habe ich natürlich auch geguckt. Freitagabend England-Schottland, natürlich wegen Tierney und vielleicht Saka, wahrscheinlich eher nicht. Samstag sicherlich auch das Deutschlandspiel, aber dann habe ich so geguckt, was sonst noch so irgendwie in der Vorrunde mich irgendwie völlig vom Hocker wirft. Ich sehe es nicht. Ich hoffe, dass so ein bisschen bei den K.O.-Duellen dann ja, so ein bisschen irgendwie auch die Vorfreude vielleicht ein bisschen stärker wird. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, weil du das Spiel Spanien-Schweden angesprochen hast, ich habe das dann nur in der Analyse oder auch in Radioreportage im Nachklang ein bisschen gehört, ich kann auch Mannschaften dich ernst nehmen, die bei einem Turnier in der Gruppenphase, wo es 3 Spiele gibt, sich hinten reinstellen. Das kann ich nicht ernst nehmen. Also du willst, dann also du ja. musst doch gewinnen, um überhaupt weiterzukommen. Also so dieses naja, wir spielen mal hinten auf 0-0 und hoffen, es geht gut. Darf eigentlich nicht belohnt werden, sozusagen. Sieht man aber immer wieder häufiger. Also ich meine, klar, gut, kannst du den Vorwurf kannst du halt auch Frankreich machen, so ein bisschen. Aber die haben halt 1-0 geführt, ne? Mussten nicht. Jetzt auch das, was ich so gesehen habe und auch so von anderen Leuten höre. Es ist halt wenig Spektakel und ich meine, es ist auch irgendwie klar, die Mannschaften und auch die Spieler haben halt eigentlich mehr oder weniger seit 2 Jahren ohne wirkliche Pause halt gespielt. Da kann halt auch nichts Gutes bei rumkommen. Und mal sehen. Also ich hoffe sehr auf stimmungsvolles England-Schottland am Freitagabend in Wembley. Aber ja, alles andere nehme ich so mit, wenn es irgendwie die Zeit ergibt.
Das werde ich definitiv auch gucken, alleine aus der Connection heraus. Und ich glaube, es einfach eine coole Stimmung sein wird. Und es ist irgendwie, ja, es wird einfach ein Klassiker, den man auch nicht
so sieht. Naja, eben, ne? Ich meine, also Schotten sind jetzt auch nicht regelmäßiger Gast. Das muss man natürlich auch sagen. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe nichts gegen kleinere Nationen und auch kleinere Mannschaften bei der Europameisterschaft, aber ja, es braucht es nicht. Also es tut der sportlichen Qualität und ich finde auch so diesen Drive eines Turniers einfach nicht gut. Das war, fand ich früher einfach besser. Deswegen hat man eigentlich auch sehr viel von dieser sportlichen Dynamik hat man so ein bisschen dem Turnier genommen. Also dieses Frankreich-Deutschland gestern, das gab es ja häufiger schon früher, auch in der Gruppenphase. Ich kann mich erinnern, 2008 haben wir gegen die Niederländer gespielt in der Gruppenphase. Das gehört eigentlich dazu. Mhm. Naja, und dann hast du halt so eine Gruppe Frankreich, Deutschland, Portugal und dann auf der anderen Seite irgendwo Österreich, Nordmazedonien und so. Es ist, naja, egal.
Irgendwie etwas.
Ja, ja, und ich meine ganz ehrlich, im Endeffekt, gut, klar. Wenn es normal läuft, sind sowohl Deutschland, Frankreich und Portugal im Achtelfinale, dann über den dritten quasi, der dann eventuell mit reingeht, auch in die K.O.-Duelle, aber so richtig, ja, verstehen kann man es nicht. Anyway, also EM eher mit geringerer Betrachtung unsererseits liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Anteil an Arsenal-Spielern nun wirklich verschwindend gering ist. Xhaka spielt jetzt gerade mit der Schweiz gegen Italien. Ja, aber ich meine, die Frage, wie lange ist Xhaka noch Arsenal-Spieler, das können wir vielleicht dann gleich noch klären. Thema Spielplan. Die neue Saison, wirft ja, Schatten voraus ist übertrieben. Es sind noch ja, 8 Wochen bis zum Saisonstart. Das ist am 14. August und der Spielplan ist heute veröffentlicht worden. Jetzt kann man natürlich sagen, warum groß besprechen? Müssen wir sicherlich auch nicht ins Detail gehen, zumal eben jeder das auch nachlesen kann. Und wie du immer so schön sagst, man muss gegen jede Mannschaft zweimal spielen.
Es ist immer noch die Wahrheit.
Aber ein paar Dinge sind schon ganz interessant, die wir vielleicht ganz kurz auch andiskutieren können, auch im Hinblick auf, was passiert jetzt eigentlich in den nächsten Wochen. Zum einen, wir haben es gerade schon gesagt, wir haben relativ wenige Nationalspieler bei der EM. Ich glaube auch bei der Copa nicht so viele, wenn überhaupt. Müsstest du mich jetzt mal aufklären, bin nicht vorbereitet, aber viele können es auch nicht sein. Wer ist denn bei der Copa America dabei? Gabriel?
Martinelli. Dürfte dabei sein, oder? Habe ich zumindest in Trainingsbildern und Spielbildern gesehen. Aber sonst?
Das war es dann wahrscheinlich auch schon, ne?
Ich glaube auch nicht, ne?
Haben wir nur noch so. Wer soll sonst dabei sein? Ja. Heißt im Endeffekt auch, wir haben ein, ich sage jetzt mal, Core an Spielern, die wir ja nicht abgeben wollten, auch relativ zügig zum Beginn der Saison halt irgendwie auch zur Verfügung. Das ist sicherlich auch notwendig, weil, ja, ich möchte mal meinen, wir durchaus ein straffes Auftragsprogramm haben. Wir beginnen die Saison am Wochenende 14. August beim Aufsteiger in Brentford auswärts und dann zu Hause Chelsea bei Manchester City. Dann folgen Norwich und Burnley, eher machbare Aufgaben, und dann am Wochenende des 25. September gegen die Spurs zu Hause. Also Chelsea, Man City, Tottenham in den ersten 6 Partien der Saison. Dazu halt auswärts Brentford, auswärts Burnley. Ja, auch jetzt nicht so angenehm. Im Endeffekt, ja, also anders formuliert, der Kader sollte halt fit und running sein, wenn es losgeht. Und vielleicht ist es ein Vorteil, dass wir relativ wenige Nationalspieler diese Saison im Sommer haben, die irgendwie auf größeren Turnieren sind. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich glaube, wenn diese Saisonstart irgendwie nicht gelingt, dann wird es auch, ja, könnte es sehr schnell auch kritisch werden, weil die Stimmung wirklich nicht so gut ist. Zumal nach dem Spiel gegen die Spurs, dann geht es halt weiter. Brighton, Crystal Palace, okay, dann folgt aber Aston Villa und Leicester. Villa rüstet relativ stark auf im Sommer, Leicester auch gefährlich. Also es ist ein toughes Auftaktprogramm. Es geht gegen Dezember, Januar wird es ein bisschen angenehmer. Früher war es sonst immer andersrum, dass wir da das volle Programm haben. Es ist ein sehr, sehr reizvoller, aber auch schwieriger Auftakt. Von daher, was waren deine ersten Gedanken, als du es gesehen hast? Und was heißt das so ein bisschen auch? Ja, ich sage jetzt mal auf die Saisonvorbereitung, wenn du weißt, okay, gut, das ist jetzt mein Spielplan. Das ist ja eine Info, die du Anfang Juni in deiner Planung noch nicht hast.
Absolut. Also ich glaube, du solltest dich ungeachtet der Auslosung im Spielplan natürlich mit der gleichen Akribität auf die Saison vorbereiten, wie du es auch nach der Veröffentlichung des Spielplans tust, weil ich glaube, dass es nicht mehr nur um die Frage geht, oh, spiele ich jetzt große Mannschaften oder ähnliches zuerst, sondern Premier League ist ein hartes Brot. Wenn wir sehen, Brentford als Auftakt bei einem Aufsteiger gleich, ist immer unglücklich, einen Aufsteiger Anfang oder Ende der Saison zu spielen, weil dann natürlich noch richtig die Galle am Kochen ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn du auch die sogenannten Großen, die auch viele Spieler abstellen im Sommer, zu Beginn spielst, weil lange Regenerationszeiten, vielleicht dazu kommende Verletzungen, noch kein wirklicher Rhythmus, das sind alles Argumente oder Punkte, die mich das eigentlich gar nicht so kritisch sehen lassen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich von der Konstellation her ein sehr toughes Auftaktprogramm. Ich glaube, da kann man nicht drum herum reden. Wenn man sieht, dass man Chelsea, Spurs und City innerhalb der ersten 6 Spiele hat, ist das kein einfaches Auftakt.
Ich glaube, ich habe gesehen irgendwo oder gelesen, United hat, glaube ich, am 23. Oktober Das erste richtige Top-6-Duell. Das konnte ich gar nicht glauben, habe es aber auch nicht verifiziert.
Ja, wir spielen im November natürlich, am 30. Oder vorläufig am 30. November bei United. Also könnte hinkommen. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist so ein Thema, kann ein Vorteil sein, dass wir nicht so viel abstellen, dass wir gucken, dass wir uns gut intensiv vorbereiten und dann ja genau diesen Vorteil, den wir ja jetzt durch die, naja, ungewollte, aber tatsächlich jetzt eingetretene Tatsache haben, dass wir kein internationales Geschäft spielen, dass wir einfach sagen können, wir können uns einmal eine ganze Woche, jetzt mal Pokalwettbewerbe.
Da geht es ja schon Mitte September, zweite Runde in den Carabao Cup, da wir ja keinen europäischen Wettbewerb haben.
Ja, richtig, genau. Also von daher, aber da wird man sowieso eher gucken, zweiten Anzug spielen lassen, jungen Spielern Chancen geben, so wie man es immer gemacht hat. Ich glaube, das ist nicht so der sehr kritische Punkt. Aber einfach zu sagen, okay, wir haben genau das, was wir jetzt über die ganze Saison konstant nutzen müssen. Das heißt, eine ganze Woche Vorbereitung auf das eine Premier League-Spiel, Sachen einstudieren, offensiv, defensiv, Standards etc., all das. Und das dann auch schon im Rahmen der Saisonvorbereitung konstant so auf dem Level durchziehen. Ich glaube, dann hast du nicht nur eine gute Basis, sondern auch etwas, was du halt durch die Saison durchziehen kannst. Und genau den Vorteil wirklich mit dem vollen Schopf zu greifen, um das Ziel wieder Einzug in die Champions League zu schaffen. Weil ich glaube, dass das ein Thema sein kann, was uns dieser Sache auch mit einem bitteren Beigeschmack zwar, aber näher bringen kann, als es vielleicht in den letzten Spielzeiten mit den Belastungen einer Europa League waren.
Ja. Ja, es ist im Endeffekt sehr viel Kaffeesatzleserei noch. Es kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Ich denke aber, dass sozusagen die Voraussetzungen eigentlich ganz gute sind. So viel zum Spielplan. Apropos, was TV und sonstige Übertragungssachen angeht, bleibt die nächste Saison unverändert. Das ist ja noch der laufende Rechtevertrag. Das heißt also, Spiele wieder bei Sky, natürlich nicht mehr alle, weil wir die Premier League sicherlich wieder zu dem bewährten Schema zurückkehrt, dass auch samstags um 16 Uhr mehrere Spiele sind. Und wer Premier League-Spiele gucken will in Deutschland weiterhin, muss dann auch für die nächsten 4 Jahre ein Sky-Abo haben, entweder fest oder so ein Sky-Ticket, weil Sky die Rechte bis 2024/25 verlängert hat. It is as it is.
Genau. Ja, die Meldung kam durch.
Ist halt so.
Nehmen wir hin.
Genau. Können ich sag wir mal so, wenn man hat. Vielleicht einen Laden Petritsch los wird, Argument mehr zu sagen, dass man nicht bereit ist, vielleicht den einen oder anderen Euro dann noch zu entlohnen quasi.
Das stimmt.
Gut, so viel dazu. Näheres dann, wenn die Spiele TV-vertragsmäßig terminiert werden. Das ist für Mitte Juli angekündigt worden, spätestens also in der ersten Juli-Hälfte. Ja, wir haben, als wir den Podcast im Social Media angekündigt haben, die Nachfragen gekriegt, ob wir auch über das unstrukturierte, hektische Transferfenster bei Arsenal sprechen wollen. Daraufhin schrieb ich vorhin zurück, natürlich machen wir. Und habe dann gesagt, ich bin aber sehr optimistisch, dass wir ganz strukturiert und geordnet intern vorgehen. Im Endeffekt, wir hatten es einleitend schon gesagt, es ist pure Spekulation. Wir können in den Verein nicht hineinblicken. Vielleicht läuft da alles ganz strukturiert und geordnet ab. Man hat einen klaren Plan. Man hat, ich nenne es mal jetzt 1A-Ziele, 1B-Ziele und versucht irgendwie in Verhandlungen zu treten. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so banal und das Interesse ist groß. Also sagen wir mal so, es konzentriert sich auf einige wenige Spieler von vielen Vereinen. Finanzielle Mittel sind begrenzt. Das jetzt auch, also im Endeffekt ist jetzt auch nicht zu erwarten gewesen, dass wir Mitte Juni irgendwie alle Transfers eingetütet haben. Ich denke, das wird eine zähe Sache. Und im Endeffekt ist Fixes überhaupt nicht abzusehen und zu vermelden. Das Einzige, wo ich jetzt schon am ehesten sagen würde, dass man sowas vermelden könnte oder sagen könnte, ja, da ist vielleicht was dran, dass Arsenal und Stuttgart sich wohl einig sind bezüglich einer Verpflichtung von Mavropanos für Stuttgart. 7 Millionen ist da wohl als Ablösesumme im Gespräch. Weil Mavropanus nicht auf Atetas Wunschliste mehr ist, was jetzt eigentlich auch nicht überraschend kommt, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Also, man hat ihn jetzt schon so
Wir können jetzt wieder dieses Thema Innenverteidiger aufwerfen, ne? Also man muss halt jetzt auch irgendwie gucken. Ich meine, das ist ja das, was sozusagen die letzten Tage eigentlich die Runde macht, dass wir interessiert sind an Ben White von Brighton. 40 bis 45 Millionen ist da irgendwie wohl der Preis, der aufzurufen ist. Ist halt aber ein Innenverteidiger, wo wir ja eigentlich uns irgendwie auch einig waren, ist jetzt eigentlich gar nicht die Position, die wir dringend besetzen müssten. Klar, wir haben mit...
Vor allem nicht zu dem Preis.
Einmal, das ist ja noch eine ganz andere Sache. Ich meine, wir haben David Luiz verloren, klar. Mit Saliba.
Kriegen Saliba
theoretisch. Wobei, das ist ja die große Unbekannte. Ne? Also es ist ja auch etwas... Also, muss ja auch aufpassen, dass man jetzt einigen Arsenal-Fans nicht zu nahe tritt, aber so die Reaktion ist Stichwort Buendia, Aston Villa. Ich meine, also sagen wir mal so, wenn jetzt da lieber abgegeben wird, ich möchte für nichts garantieren.
Also, aber
ich meine, im Endeffekt, wir können nicht reingucken, ne? Also,
Nee, aber was mich so ein bisschen irritiert, ist halt, dass man überhaupt gar nicht, also dass man dieses Thema überhaupt gar nicht von der Warte sieht, ja, er kommt auf jeden Fall zurück und wir planen fest mit ihm im Kader ein. Sondern es geht alles in die Richtung, naja, irgendwie brauchen wir ihn so richtig und Arteta kein großer Fan und irgendetwas. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, was mich da von überzeugen würde, dass Saliba keine gute Ergänzung zu dem Kader sein könnte. Aber scheinbar scheint man das intern nicht ganz so deutlich zu bewerten, was mich tatsächlich
echt wundert. Ja gut, ich meine, es hat aber auch noch keiner gesagt, dass es so ist, ne? Also es ist halt bisher im Endeffekt ja nicht von Vereinsseite bestätigt worden. Die Frage ist halt, ob man auch pokert. Das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, letztendlich das, was sozusagen über die Medien kommt, versus dem, was Arteta zum Beispiel Saliba persönlich direkt sagt, das muss ja nicht deckungsgleich sein. Das kann ja auch völlig sich unterscheiden. Aber wo ich dann auch einigen in der Hangouts-Gruppe und auch sonst in den Kommentaren und Beiträgen auch recht geben will, ist so ein bisschen das Einzige, wo wir jetzt so wirklich gerade irgendwie dick im Geschäft sein sollten, wären halt Innenverteidiger, wo ich auch echt denke, was ist denn mit Rechtsverteidiger, Linksverteidiger? Gut, Mittelfeld wird immer werden Namen genannt. Wir haben ja da jetzt irgendwie auch wohl ein erstes Angebot abgegeben für den Spieler von Anderlecht. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich merke mir Namen erstmal nicht, solange sie nicht bei uns sind. Aber sonst ist es relativ dünn. Aber ich finde, das muss auch kein schlechtes Zeichen sein. Also ich will da auch irgendwie nicht in diesen negativen Chor mit einstimmen, den halt viele Arsenal-Fans gerade schon machen, so im Sinne von es tut sich ja überhaupt nichts und was, nur 8 Millionen Ablöse für Guendouzi oder so. Ich meine, wir können froh sein, wenn Guendouzi einen Verein findet und wir das Gehalt nicht bezahlen und halt auch noch irgendwie eine Ablöse kriegen. Ich meine, dass das alles dann natürlich schlecht läuft und dass wir da auch Verluste mitgemacht haben, geschenkt. Aber ich meine, wir müssen Gehalt und Geld überhaupt freikriegen erstmal.
Ja, was ich sehe, ist aber auch, dass jetzt nicht, also es ist ja nicht so, als ob europaweit oder auch in der Premier League jetzt ein Transfer nach dem anderen verkündet
wird. Kaum was, oder? Ich meine, das Einzige, was jetzt an größerer Stelle war, ist halt Buendia von Norwich zu Villa, genau.
Zu Villa, genau. Genau. Von daher, das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt der einzige Verein wären, die noch keinen Transfer realisiert haben. Zum Zweiten ist es, glaube ich, also es ist immer besser, wenn man über mögliche Transfers weniger hört als zu viel. Weil wenn man zu viel hört, habe ich immer so diesen Beigeschmack, dass es irgendwie in den Vordergrund gedrückt wird, um irgendwas anderes zu überdecken. Also wenn ich ein wirkliches Interesse an einem Spieler habe, ich bin in extremen Verhandlungen, dann tratsche ich das nicht nach draußen. Also außer ich bin irgendwie Agent, der gesagt, okay, eigentlich will ich gar nicht dahin, ich will eigentlich woanders hin und möchte mich damit interessant machen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich das tue, sind die Vertragsverhandlungen zwischen dem einen Verein sowieso beendet. Also ja, wenn man an irgendwelchen Thematiken dran ist, wird das sicherlich bis kurz vorher nicht groß breit getreten. Also das ist meine Meinung zu dem Thema, wie laufen solche Dinge ab? Und wenn es dann an Leute kommt wie David Ornstein und ähnliche, die das dann halt auch publik machen, bestätigen, dann ist das alles schon so weit fortgeschritten, dass es dann eigentlich auch kurz danach so oder so über die offiziellen Kanäle kommt.
Ja, klar. Anderes Beispiel ist jetzt der Bericht heute, dass Aston Villa wohl auch interessiert ist an Emile Smith Rowe für 25 Millionen, wo ich dann halt auch denke, klar, warum kommt jetzt so ein Bericht quasi heute, irgendwie wird das veröffentlicht. Gleichzeitig dann heute auch die Meldung, dass Martin Odegaard wohl bei Real Madrid bleibt, aber Real jetzt irgendwie auch bereit wäre, bei einem richtigen Preis, so heißt es ja immer, ihn eventuell auch abzugeben. Also es führt alles in die Leere. Also es ist auch anstrengend, irgendwie das Ganze so zu verfolgen, weil im Endeffekt, wenn man jetzt einfach mal den Schlussstrich zieht, haben wir seit 2 Wochen Gerüchte, Meldungen, aber im Endeffekt bestätigt oder irgendwas konkret ist halt noch nicht. Von daher, die Devise ist Ruhe bewahren, keine Panik. Ich denke aber auch, dass Arsenal eigentlich in den nächsten 3 bis 4 Wochen auf den zentralen Schlüsselpositionen in die Pötte kommen muss. Weil du musst die neuen Spieler ja auch integrieren. Ich glaube, wir sind zur Saisonvorbereitung auch in Florida irgendwann mal.
Ja, habe ich auch gesehen, habe mich selber
überrascht. Amerika hat ja eine ganz relativ gute Impfquote mittlerweile schon. Ich meine, für den amerikanischen Markt machst du halt alles, ne? Das ist natürlich.
Das ist schon klar. Ich hatte halt gedacht, man knickt sich diese Preseason-Trips noch für ein weiteres Jahr. Aber gut, ich meine, man
Asien
muss halt natürlich auch
nicht.
Gucken.
Asien Geld, geht Geld nicht muss wegen man jetzt, relativ ja, angespannter Corona-Lage teilweise noch.
Man muss jetzt generieren, ne? Einnahmen. Ne? Das muss man halt auch so
sehen. Genau, also deswegen würde ich auch sagen, okay, gut, mitnehmen. Meine Güte, gibt Schlimmeres. Aber ich denke, wenn man jetzt irgendwie so auch hier für die internen Diskussionen bei uns in den Gruppen und auch so hier im Podcast vielleicht mal eine Art Zeitfenster nennt, würde ich schon sagen, lasst uns doch nochmal 4, meinetwegen 5 Wochen warten, um überhaupt mal so eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Und ich messe es halt nicht nur an Neuverpflichtungen, also auch natürlich zentral, aber es geht natürlich auch in erster Linie um Abgänge. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr vieles halt erst nach der EM dann finalisiert wird.
Ja. Und das wäre der Zeitfenster mit den 4 Wochen, würde dann ja
genau, auch passen. Grundsätzlich sind die Hürden und Schwierigkeiten, die wir aber auch schon in verschiedenen Episoden hier diskutiert haben, weiter da. Also uns fehlt das Geld und uns fehlt auch, ich sage jetzt mal blöd, europäischer Fußball. Klar, wir sind immer noch ein relativ großer Verein, großes Stadion, großartige Historie, langes Standing, aber wenn du jetzt sozusagen einen Konkurrent trittst mit Mannschaften, die vielleicht sogar finanziell noch ein bisschen stärker sind als du oder stärker sind als wir, dann wird es halt natürlich schwierig. Ne? Und keine Ahnung, wenn Ben White sich jetzt aussuchen könnte, Man City oder Arsenal, dann sind wir da erstmal aufgrund unserer Ausgangslage im Hintertreffen.
Klar, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir bei Spielern, Vereinen gucken, dass wir ja wo wir auch mal einen guten Fitch machen können, um es einfach mal so salopp daher zu sagen. Das heißt nicht, dass er unbedingt billig sein muss, aber er muss halt passen. Und das ist der Punkt. Gutes Scouting und kein Scouting basierend auf, ach ja, mein Freund hat da so ein Spielerbuch, ich guck da mal rein. Ja, also es muss schon passen und da muss man auch nicht, sag ich mal, vorschnell urteilen und sagen, ach, der kommt ja von einem Verein wie, weiß ich nicht, oder aus der und der Liga. Ne? Buendia war ja auch kein Premier League-Spieler, ne? Und trotzdem jammern alle hinterher. Ne? Also das sind so Themen. Ein Spieler kann ja durchaus trotzdem ein guter Fang sein und gut für die Situation und den momentanen Kader sein, wenn er genau die Parameter
ja, erfüllt, die wir brauchen. Ja, es muss ins Gefüge passen und du brauchst halt, und ich meine, das ist ja heute auch alles gut dokumentiert, du brauchst halt auch einen Spieler, der dir gewisse Qualitäten und Fähigkeiten bringt. Wir haben das immer wieder betont, Arteta will einen gewissen Spielstil spielen oder auch ein gewisses System. Dann suchst du dir erstmal den Spieler, der das kann, ob der jetzt aus XY kommt oder aus YZ und X kostet oder Y, ist mir erstmal egal.
Tierney kam aus der schottischen Liga. Ne? Ist jetzt nicht bekannt für competitive, ne? Also im Sinne von erfolgreich. Ne? Also muss man halt einfach mal so sagen.
Eine Sache vielleicht noch, Thema Emile Smith-Rowe, das Interesse von Villa ist ja irgendwie heute öffentlich geworden. In die Geschichte von Ornstein und auch, glaube ich, von Gunnerblock im Athletic. Gleichzeitig stand aber auch da wohl, dass Arsenal versucht, irgendwie den Vertrag von ihm zu deutlich besseren Konditionen noch zu verlängern. Ich denke, das ist auch so ein Schlüsselmoment, vielleicht nicht für dieses Transferfenster jetzt, aber sage ich mal für die nächsten 3 bis 6 Monate. Also einen zentralen Spieler, um den man ja irgendwie auch so ein bisschen die Mannschaft bauen will, halt zu verlängern. Ne? Also das wäre jetzt auch ein gutes Zeichen quasi, dass du Spieler wie Saka und Smith-Rowe langfristig an den Verein bindest. So, also auch nur so kann eigentlich so ein Projekt Fahrt aufnehmen.
Absolut. Also zwei der Spieler, die in der letzten Saison ja die Mannschaft ja oftmals getragen haben und wirklich extrem dazu beigetragen haben, Spiele auch zu gewinnen und auch Vertrauen in die Jugendarbeit und gegebenenfalls auch in das kommende Projekt halt zu vermitteln, musst du beide natürlich brutal halten.
Ja, haben wir noch sonst irgendwas? Ansonsten, ich meine, wir könnten jetzt Namen durchdeklinieren und sagen, für wie wahrscheinlich wir das halten. Ich glaube, so richtig Fahrt aufnehmen wird das erst in 2, 3 Wochen alles. Sollte sich natürlich irgendwas tun, dann entweder hier in Podcast-Form oder natürlich auch in schriftlicher Analyse im Blog.
Genau, ich denke auch, dass diese Themen näher zum Ende der EM in den Fokus rücken werden und dann sind wir natürlich an der Stelle diesbezüglich auch wieder nah dran, aber ich glaube, es bringt halt nichts, über irgendwelche Namen zu diskutieren. Wie gesagt, mehr Kaffeesatzleserei gibt es momentan nicht und das ist halt pure Zeitverschwendung, sich ein paar Namen um die Ohren zu hauen. Macht's nicht besser oder rückt es nicht näher an die Wahrheit.
Italien führt 1-0 gegen die Schweiz, sehe ich gerade. Ja.
Skandal.
Ich habe, sagen wir mal so, ich habe ja nicht viel.
Locatelli ist übrigens auch ein Name, der gehandelt wird, wenn wir das weiter ansprechen.
Ja. Ich habe ja nicht, ich bin in 2 Tipprunden drin. Und dann doch irgendwie aus, ich sage jetzt mal, Gruppenzwang. Es war schon Gruppenzwang. Bin ich in 2 Tipprunden und blöderweise musste man, das weiß gar nicht, ob das bisher immer so war, musste aber die 4 Halbfinalisten tippen. Und das war immer so. Und ich saß da Freitag dann und dachte so, ey, das kann doch nicht sein, weil welcher Achtelfinalist kommt denn quasi, der halt Dritter ist, wohin? Das ist ja noch gar nicht klar. Also deswegen, und jedenfalls Italien habe ich halt als irgendwie einen Halbfinalist, weil die irgendwie Losglück haben im Achtelfinale oder so. Aber Italien halte ich als Dark Horse für eine Mannschaft, die sehr weit kommen kann, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe Belgien noch im Halbfinale, Frankreich, England, ich weiß es nicht.
Ja, sie sind halt gut strukturiert auch.
Ja, und ich glaube, ja, das zeigt sich halt jetzt schon. Ich meine, klar, du kannst natürlich mit einer guten Offensive viel machen. Also wenn du keine Offensive hast, ist schon mal scheiße. Wenn du eine gute Offensive hast, ist schon mal gut. Aber ich glaube, so ein Turnier gewinnst du, das hat auch die letzten Jahre ja gezeigt, gewinnst du einfach mit einer guten, strukturierten Ordnung in der Defensive. Und da war das halt von Frankreich schon ziemlich gut gestern. Und ich glaube, das sind halt auch die Italiener und auch die Belgier können das eigentlich ganz gut. Du brauchst halt einfach sozusagen eine vernünftige Struktur. Deswegen auch das, was uns sozusagen bei der WM 14 ausgezeichnet hat, Deutschland so ein bisschen, dass du zwar irgendwie mal so Larifari Aktionen und auch Spiele mal drin hattest, also so Formschwankungen, aber du hattest insgesamt so eine kompakte Struktur in der Mannschaft, quasi von Torhüter bis vorne. Also so eine Art homogene, eingespielte Truppe. Alles, was wir dieses Jahr nicht haben.
Dieses Jahr oder derzeit nicht so haben. Ich meine,
es war im Endeffekt auch bekannt, also es hat ja, glaube ich, niemand Deutschland als Titelkandidaten oder in den engeren Favoritenkreis gezählt. Deswegen ist das vielleicht auch ein Grund, es ist natürlich dann irgendwie schade, warum so irgendwie das Interesse dann ein bisschen zurückgegangen ist. Aber klar, ich meine, Großteil der, ich sage jetzt mal, Erfolgsfans oder Fans, die halt nicht regelmäßig gucken, die sind halt auch schon ein bisschen erfolgsorientierter vielleicht. Gut, okay. Ja, schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Bei der EM und auch Arsenal-mäßig. Ich glaube, es ist ja noch nicht mal Trainingsstart. Hast du den Termin im Kopf? Anfang Juli hatte ich, glaube ich, irgendwo.
Ja, aber den genauen Termin hatte ich mir tatsächlich jetzt auch nicht aufgeschrieben, aber ja, relativ
gut,
zeitnah.
Gut, gucken wir mal, was es bis dahin gibt. Vielleicht äußert sich ja jemand auch mal von den Arsenal-Offiziellen quasi, aber ich denke, da wird auch relativ wenig bei rumkommen dann. Gut, schließen wir Episode 166, eine der, ich sag mal, inhaltlich doch weniger substanziellen, aber das liegt nicht an uns, sondern liegt so ein bisschen an der momentanen Situation und Lage. Nichtsdestotrotz könnt ihr uns natürlich schreiben, anquatschen, egal wie, über diverse Kanäle, E-Mail germangunners at googlemail, auf Twitter at medispolis und at germangunners, facebook.com/germangunner und das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com, wo es natürlich auch diese Episode gibt und auch alle anderen zum Nachhören. Spotify sind wir auch vertreten, Apple Podcast, je nachdem, wo ihr quasi eure Podcasts empfangt. Wenn ihr primär über die EM diskutieren wollt momentan, dann lohnt sich ein Blick in die Google Hangouts-Gruppe, die wir haben. Dazu einfach eine kurze Mail schreiben, wenn ihr aufgenommen werden wollt. Da tut sich relativ wenig, aber gerade rund um Arsenal, weil ja, wir haben es diskutiert und analysiert, wenig passiert. Gut, ja, wir wünschen euch eine sommerliche, hitzige oder heiße zumindest Woche noch und ich sag mal so, ich bin optimistisch, dass wir uns in 2 bis 3 Wochen hier in diesem Format hören und wir einen Transfer vermelden können. Vielleicht ein bisschen zu genau. Weit.
Schreibt euch das mal in euren Kalender, dass Felix gesagt hat, dass wir da einen Transfer vermelden können, dann machen wir das auch. Dann sprechen wir auch nochmal in Ruhe über Themen abseits des Spielfeldes, Stichwort Anfragen zu Arsenal Membership. Wie sind die gestaltet? Wie funktioniert das? Wie buche ich Tickets? Das sind Fragen, die
erreichen uns immer wieder öfter. Vielleicht machen wir da auch mal einen FAQ quasi im Blog.
Genau, die erreichen uns halt immer wieder häufigen Intervallen, auch diesen Sommer wieder. Das werden wir dann auch, glaube ich, in einer der nächsten Episoden einfach mal einbauen und notieren uns da vielleicht nochmal die Fragen, die dazu kommen in häufiger Form und werden euch dann mal so ein bisschen so ein kleines Briefing dazu geben, damit ihr wisst, lohnt sich das? Ist das was für mich? Wo sind meine Vorteile? Was kostet der Spaß? All solche Sachen halt.
Und wir haben die Trikots noch zu verschenken.
Das auch in einer der nächsten Ausgaben. Genau, und wir haben, nicht zu vergessen, wir haben die Trikots noch zu verschenken und ein entsprechendes Gewinnspiel aufzusetzen. Das werden wir auch jetzt in einer der nächsten Ausgaben definitiv an den Start bringen. Also bleibt auch da immer ein bisschen am Ball, dass ihr die Chance nicht verpasst. Das lohnt sich. Die sehen nämlich wirklich gut aus, die Away-Kids. Und ja, da solltet ihr am Start sein, um euch die Chance auf ein kostenloses Trikot
zu sichern. Wenn schon nicht erfolgreich, dann wenigstens gut aussehend.
Genau, und kostenlos. Also von daher, alles gut. Macht euch eine schöne Restwoche und ja, nicht zu traurig sein, wenn Deutschland am Samstag schon ausgeschieden ist. Na, Scherz beiseite, wird schon funktionieren. Ja, genau. Am Ball bleiben bei der EM.
Ich sag mal so, ruhig, möglich wäre es, ja. Ein bisschen nebenher laufen lassen.
Ja, möglich ja. Ist das alles, ja.
Möglich ist auch, dass wir Ben White für 45 Millionen verpflichten, in diesem Sinne. Bis ja, dann.
In diesem Sinne, bis in ein, zwei Wochen und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.